Wir sind in Kapitel 12 von 13 Kapiteln. Und wie schon öfter gesagt, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich so lange brauchen würde durch dieses Buch. Aber es ist so viel, das mir wichtig geworden ist, dem ich was erzählen möchte. Und von daher, wir haben die Zeit. Passt. Wir haben beim letzten Mal angefangen, dass es um die Einweihung der Stadtmauer ging. Also, das hatten wir schon ein paar Kapitel früher. Die Stadtmauer war fertig geworden, aber wenn etwas fertig ist, heißt es ja noch nicht, dass man es nicht noch eingeweiht hat, weil der Tempel wurde ja auch eingeweiht. Das ist wichtig, dass man eine Sache einweiht. Der Begriff Einweihung ist tatsächlich auch religiös gefärbt, zumindest von dem, wie wir die Begriffe heute haben. Denn die Weihe ist ja etwas, was bedeutet, es wird etwas ganz besonders für jemanden, für etwas zur Verfügung gestellt. Weihnachten ist die geweihte Nacht. Der Begriff kommt übrigens nicht von den Germanen, der ist im 12. Jahrhundert das erste Mal von einem Sänger, ich habe gerade vergessen, wer der war, mittelalterlicher Sänger, der hat dann halt von Christus, der in der Wiehe Nacht geboren wurde, in der geweihten Nacht. Also, die Einweihung bedeutet, jetzt ist dieses Gebäude, in diesem Fall die Mauer, speziell zu einem ganz besonderen Zweck da. Dafür war Nehemia ja auch extra gekommen, um die Mauern wieder aufzubauen. Mauern sind für diejenigen, die dadurch geschützt werden, sehr gut. Diejenigen, die die Mauern nicht haben wollen, finden die Mauern natürlich schlecht. Derjenige, der die Mauer baut, um sein eigenes Volk zu schützen, ist für sie der Held. Und diejenigen, die lieber andere Leute hineinbringen wollen, für die ist er natürlich der Bösewicht. Darum gab es auch all die verschiedenen Schmierenkampagnen gegen Nehemia, auch Attentatsversuche, sind allerdings von dem her gescheitert, dass Nehemia sich nicht mal in die Gegend begeben hat, wo sie ihn umbringen wollten. Alles Mögliche. Jetzt sind wir bei der Einweihung der Stadtmauer. Wir hatten beim letzten Mal, dass die Priester und Leviten sich und das Volk gereinigt haben. Und das sage ich noch einmal. Reinigen durch zwei Varianten. Einmal Johannes 10, 15, Vers 3. Ihr seid schon rein durch das Wort, durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Also, Jesu Worte reinigen uns. Und 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also, wie werden wir rein? Durch das Wort Gottes und durch das Blut. Und ich finde es da nochmal ganz nett, ganz besonders, wenn wir das Wort wirklich so nehmen, dass es auf das Blut Jesu hinweist. Nicht nur, wo vom Blut die Rede ist, sondern wo wir gucken können, wie passt das mit dem Kreuz Jesu zusammen? Denn das Wort vom Kreuz ist uns, die wir gerettet werden, eine Gotteskraft. Und darum ist die Reinigung so wichtig. Auch für die Einweihung von etwas so Banalem wie einer Mauer. Aber sie ist wichtig. Und wenn ihr das nochmal wissen wollt, warum die Mauer wichtig ist, was sie draußen hält, hört euch die vier letzten Abende zum Kapitel 3 an. Also waren ja sechs Abende, was die Mauern draußen halten. So, jetzt sind wir in Kapitel 12, Vers 31. Und ich ließ die Oberen von Juda oben auf die Mauer steigen und stellte zwei große Dankchöre auf. Die einen gingen zur Rechten oben auf der Mauer zum Misttor hin, Komma, da hört der Vers erstmal auf. Was macht Nehemia? Die Oberen von Juda, also Juda in diesem Fall nicht nur der Stamm, sondern auch die gesamte Provinz Juda, sollen auf die Mauer rauf. Also einmal um zu zeigen, wir vertrauen darauf, dass wir auf dieser Mauer sicher sind. Die Mauer steht fest. Und auch wenn wir auf der Mauer sind, also wir sind zwar hier oben auf dem Präsentierteller für Feinde, aber wir vertrauen darauf, dass wir auch hier geschützt sind. Es ist wichtig, dass die Oberen das zeigen, dass sie sagen, wir sind sicher bei dem, was der Heilige Geist baut. Denn War zur Erinnerung, Nehemia ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wo das die Oberen der Gemeinde nicht tun, da läuft's schief. Aber wo sie es tatsächlich tun und sagen, wir stehen auf dem Werk des Heiligen Geistes, wir sagen, okay, wir sind hier auf der Präsentierteller, aber wir sind trotzdem sicher hier, da funktioniert's. Und dann kommen zwei große Dankchöre. Also, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben, das hatten wir auch beim letzten Mal, das dürft ihr euch dazu dann nochmal anhören. Und jetzt zwei Chöre. Warum zwei Chöre? Weil Mose schon in der Tora sagt, dass eine Sache durch zwei oder drei Zeugen bekräftigt werden soll. Und wir kriegen das immer wieder mit diesen zweier Sachen, durch die ganze Bibel hindurch. Und ich finde es gerade nochmal ganz interessant beim Neuen Testament, Jesus hat seine Jünger immer zu zweit losgeschickt. Wenn man heute Schüler losschickt, sagt man, geht zu dritt, wenn einem was passiert, kann einer da bleiben und der andere läuft und holt Hilfe. Dann habe ich immer aus Spaß gesagt, ja, das heißt aber eigentlich müsste dann ja nochmal, also müssten ja noch zwei dabei sein, damit dann, wenn der dritte losgeht, dass dann zwei noch mit ihm, nicht, dass dann einem von denen was passiert. Und das kann man dann unendlich weiterspinnen. Aber da bei Jesus zwei Leute schickt er los. Wir haben es auch an anderen Stellen. Zwei Leute, zwei Zeugen, schon am Anfang des Doppelbuchs Esra Nehemia, Zerubabel und Jeschua, die ein Bild sind für den Davidsohn und nach dem Fleisch und für den Davidsohn nach dem Geist. Zwei Zeugen für Gott. Das aber auch allgemein dann immer, also der König und der Hohepriester. Durch die ganze Zeit hindurch. Wir haben die zwei Säulen im Tempel Salomos, Jachin und Boas. Also Jachin, er richtet auf und Boas ist, in ihm ist Kraft. Wir haben nach lutherischer Tradition, also das hat Luther nochmal extra betont aus der Bibel, Gesetz und Evangelium. Übrigens auch die zwei Zeugen. Das Gesetz bezeugt mir, ich bin ein Sünder. Und das Evangelium bezeugt mir, ich bin aber in Jesus Christus und durch ihn 100% gerecht. Also ich bin 100% ein Sünder, da wo ich nicht mit Jesus unterwegs bin. Und alles, was ich mache, ist Gott zuwider. Aber ich bin 100% auf Gottes Seite und das, was ich tue, ist in seinem Sinne, wo ich in Jesus bin. Problem ist, ich schaff's immer wieder auf beiden Seiten zu hinken. Und auch hier eben die zwei Chöre. Der einen auf der rechten. Da geht es jetzt ein bisschen weiter nochmal. Also. Auf der Mauer zum Misttor. Was ist das Misttor nochmal? Das Misttor geht darum, was kommt raus. Also der Mist der Tiere in der Stadt und der Opfertiere und überhaupt. Und auch mein Mist aus meinem Leben soll raus. Kann man mit dem Gesetz jetzt mal gleichsetzen, wenn wir beim Lutherischen bleiben, mit Gesetz und Evangelium. Das Gesetz zeigt mir, was liegt bei mir im Argen, was mache ich falsch und das soll alles raus zum Misttor. Dann geht es weiter in Vers 32. Und hinter ihnen gingen Hoschaja und die Hälfte der Oberen von Juda. Es kommen wieder ganz viele Namen und ich gehe auf ein paar ein und beim Rest sage ich wieder, guckt nochmal, wie ich das bei Kapitel 3 extra gemacht habe und auch an anderen Stellen auch nochmal. Und schaut mal selbst, was ihr bei diesen Namen rausfinden könnt. Denn es ist manchmal wesentlich angenehmer, wenn man die Dinge selber rausfindet und nicht nur sich erzählen lässt. Natürlich ist es auch anstrengender, man muss selber graben, aber den Schatz, den ich selber rausgegraben habe, den halte ich noch mehr in Ehren als den, der mir einfach bloß vor die Füße geworfen wird. So. Also, was ist dieser Hoschaja? Das ist ein Namensvetter Jesu. Deswegen finde ich den nochmal hier ganz gut. Hinter diesem Dankchor geht wer her? Jesus selber. Also, Hoschajahu heißt, es hat gerettet der Herr. Und was heißt Jesus? Jeshua Der Herr rettet oder der Herr wird retten, könnte man in dem Fall dann auch, aber auch, er rettet die ganze Zeit. Das eine ist, er hat gerettet, das andere, er wird retten. Er ist abgeschlossen, das andere ist noch nicht abgeschlossen, weil unsere Erlösung zum einen abgeschlossen ist, komplett, und zum anderen aber irgendwie doch noch nicht. Denn Jesus kommt einmal wieder und bringt dann vor allem alles richtig in Ordnung. Und mit Hoschaja geht die Hälfte der Oberen von Juda. Also, auch nochmal die Dankchöre, der eine Chor geht zur Rechten, da geht dann mit Hoschaja und die Hälfte der Oberen. Jetzt heißt es hier im nächsten Vers, und Asaria, Esra, Meschulam, dieses und, das kann man auch mit nämlich übersetzen. Das ist, also manchmal muss man sich da einfach auf sein Sprachgefühl verlassen. In diesem Fall würde ich persönlich es einfach vom Gefühl her mit nämlich übersetzen. Werde aber niemandem einen Strick daraus drehen, der hier bei der Übersetzung und bleibt. Also, nämlich wäre bloß hier in diesem Fall für mich logisch, weil Hoschaja mit der Hälfte der Oberen von Juda, das sind Asaria, Esra, Meschulam. Asaria und Esra sind übrigens Namensvettern. Asaria ist die hebräische Variante, Esra ist die aramäische Variante. Und dann werden noch mehr erwähnt. Juda, Benjamin, Schemaja und Jeremia. Und dann kommt schon der nächste Vers. Und einige der Priester mit Trompeten, nämlich Zecharia, der Sohn Jonathans, des Sohnes Schemaias, des Sohnes Matanias, des Sohnes Michaias, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs. Da ist jetzt einmal ganz wichtig, dass Zecharia von Asaf abstammt. Asaf ist einer der drei großen Lieddichter, der drei großen Psalmendichter neben David. Vor allem ist er der große neben David. Also hier, also gerade eben Zecharia kommt dann her von Asaf. Das heißt, er kommt aus dieser ganz wichtigen Familie, steht in dieser wichtigen Tradition. Was ist diese Tradition? Gott bekannt zu machen. Jesus bekannt zu machen. Jesus hinaus in die Welt zu bringen. Und wie? Mit Trompeten. Tatsächlich das Ganze hinaus zu posaunen. Wir dürfen unseren Glauben nicht verstecken. Es ist an manchen Stellen gut und wichtig, das haben wir dann bald beim Buch Esther, was es bedeutet, sich auch verborgen zu halten. Und auch Esther ist ja ein Bild für den Heiligen Geist, das erzähle ich dann noch mal ein bisschen mehr. Es ist wichtig, an manchen Punkten nicht zu sehr aufzufallen, aber an anderen Punkten posaun's ruhig raus. Posaun es raus, was Jesus für dich getan hat. So, es wird noch mehr aufgezählt in Vers 36. Und seine Brüder, Schemaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel und Juda, Hanani mit den Seitenspielern Davids, des Mannes Gottes. Esra aber, der Schriftgelehrte, ging vor ihnen her. Also, nochmal etliche Leute aufgezählt. Ganz interessant nochmal die Seitenspieler Davids, also nicht die von damals, von vor über 500 Jahren, als David gelebt hat, sondern natürlich diejenigen, die diesen Titel gehabt haben. Also, stammen ab von den Seitenspielern Davids, von den ursprünglichen. Dann spielen sie aber weiter, sind wahrscheinlich diejenigen, die Davids Psalmen vor allem gespielt haben. Aber das hier sind die, die ganz besonders spielen. Und dann noch einmal ganz schön, dieses eben Esra, der Schriftgelehrte, ging vor ihnen her. Esra, nochmal als Bild auch für den Heiligen Geist, geht vor ihnen her. Vor wem? Vor dem ganzen Chorgedöns, weil hinterm Chorgedöns geht Hoschaja mit allen. Dann werden die alle aufgezählt und dann Esra geht vor denen her. Der Heilige Geist geht voraus vor dem Lobgesang für Jesus und dann kommt Jesus selber und zieht uns alle mit. Und der ganz besonders wichtig eben Esra, der Schriftgelehrte, warum? Jesus sagt selber in Johannes 5, ihr durchforscht die Schrift, weil ihr sagt, dass ihr das Leben in ihr findet. Und sie ist es, die von mir zeugt. Also dieses ganze Buch trieft vom Blut Jesu. Trieft von dem, was Jesus für uns getan hat. Und das bringt Esra selber voraus. Wer ist Jesus für dich und was hat er für dich getan? Das sind die beiden Gründe zum Danken und zum Loben. Loben für das, wer er ist, und danken für das, was er getan hat. Das Schöne ist, er ist der Erlöser, er erlöst. Also ich darf ihm loben für das, was er tut, und darf ihm danken dafür, wer er ist, gewissermaßen. Obwohl das eigentlich andersrum ist. Weil gehört beides zusammen bei ihm. So, Vers 37. Und sie gingen zum Quelltor hin und stiegen geradeaus die Stufen zur Stadt Davids hinauf, wo die Mauer oberhalb des Hauses David bis an das Wassertor im Osten verläuft. Also, die laufen jetzt auf der Stadtmauer und laufen halt an der Stadtmauer entlang, über die Stadtmauer, singen einmal komplett. Und wo gehen sie lang? Vom Misttor Richtung Süden zum Quelltor. Das Quelltor, was aus mir herausquillt, was aus mir herauskommt. Und zwar dann bis ans Wassertor und so weiter. Also da geht's. Also Wassertor spricht vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist, eben das Wort, das in mich hineinkommt, der Heilige Geist, der aus mir herauskommt, was aus mir herauskommt und überhaupt. So. Der andere Dankchor ging zur Linken hin. Und auch vom Misttor aus. Also beides hat mit dem Bekennen der Sünde zu tun und hat dann die unterschiedlichen Sachen dabei. Und ich ging hinter ihm her. Also Esra auf der einen Seite, der ein Bild ist für den Heiligen Geist. Nehemia geht hier nun hinterher. Dann dabei sie nicht davor, das wäre auch nochmal interessant. Der geht hinterher. Weil der Heilige Geist nicht nur dem Gesang vorausgeht, sondern ihm auch folgt. Das passt an dem Punkt dann wieder. Und die andere Hälfte der oberen, oben auf der Mauer, oberhalb des Ofenturms bis an die breite Mauer. Und oberhalb des Tores Ephraim zum alten Tor und zum Fischtor und zum Turm Chananel und zum Turm Mea bis an das Schaftor, und sie blieben am Wachttor stehen. Also die ziehen jetzt alle auf der anderen Seite im Norden rum. Und bei welchen Toren? Ephraim-Tor, das Tor, das wir erst später beim Bußgebet mitbekommen haben, beziehungsweise beim Laubhüttenfest. Ephraim Doppelfrucht, weil Gott sein Volk mit doppelter Frucht segnen will, wie er es auch bei Josef getan hat. Daher kommt ja der Name jetzt für uns das erste Mal. Das alte Tor, was ist das Alte, was Gott schon getan hat, und wie zeigt es sich im Neuen? Wie passt das Alte mit dem Neuen zusammen und umgekehrt? Denn ich lasse nur das Neue herein, was mit dem Alten zusammenpasst und kompatibel ist. Zum Fischtor. Fisch, eben, die Fische schwimmen gegen den Strom, die Reinen. Wir schwimmen gegen den Strom, aber nicht einfach bloß, um dagegen zu sein, sondern wir schwimmen so gegen den Strom, wie Gott es von uns will. Mal dieses nicht A oder B, sondern Aleph oder Bet. Das zeigt uns Gott. Auf einmal eine ganz andere Richtung. Und dann Schaftor. Da kommen die Opfertiere rein. Da werde nicht ich geprüft, sondern da wird geprüft, ist das Lamm, das ich dabei habe, richtig? Wie stehe ich zu Jesus? Was kommt bei mir rein? Das, was mit Jesus zu tun hat. Nichts anderes. Nicht meine großen Taten, sondern Jesu Taten. Und das Wachttor? Halte Ausschau. Halte Gott sein Wort vor und blicke auf das, wann er auf den Plan tritt. Und jetzt sind wir am Ende des Kirchenjahres angekommen und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und sollten uns entsprechend verhalten. Das Gleiche gilt aber auch für das, wo Jesus in unserem Leben noch persönlich auftreten will. Also es ist nicht nur, dass Jesus am Ende der Zeit kommt und alles in Ordnung bringt. Dann auf alle Fälle. Aber er will jetzt schon in mein Leben hinein und Dinge in Ordnung bringen. Es wird nicht unbedingt so perfekt, eben wie er es einmal machen wird, aber es wird gut. Und auch darauf achten, im Gebet, Jesus immer wieder sein Wort vorhalten und nicht immer nur betteln, wie wir das gerne machen, auch ich und überhaupt, sondern ihm danken dafür, dass er es tut. Halt ihm sein Wort vor und sage, danke, dass du das gesagt hast und danke, dass es so ist, danke, dass es sich auch bald zeigt. Weiter, Vers 38. Ja, an, Moment, nee, das hatten wir gerade schon. Jetzt bin ich selber verrutscht. Da, Wachttor. Genau. Also, der Turm Hananel übrigens, nochmal, Gott ist gnädig und Turm Mea 100, weil Gott 100-fache Frucht gibt und 100-fach gnädig ist, also bis zum Ende. Beste Auskam. Jetzt Vers 40. So standen die beiden Dankchöre am Hause Gottes und ich und die Hälfte der Ratsherren mit mir. Wir sind gleich an. Passt. Also, beide Chöre sind angekommen jetzt beim Tempel und da wird richtig gesungen. Da kommen sie beide zusammen. Denn ganz gleich, ob wir rechts rum oder links rum gehen, ganz gleich, wo unser Weg lang wird, am Ende sollen wir beim Haus Gottes ankommen. Haus Gottes, ein Bild für Jesus Christus selber und für die Gemeinde. Die Gemeinde in Raum und Zeit und auch selber für die, sogar für den einzelnen Gläubigen, aber in dem jetzt passt besser mit der ganz, weil die Chöre beim Haus Gottes ankommen, dass es die Gemeinde ist und Jesus selber. Da sollen wir am Ende ankommen. Am Ende kommen wir bei Jesus an, bei dem Ort, wo das Opfer geschehen ist. Und jetzt kommt in 41 und 42 noch mal ein paar Namen. Und die Priester, nämlich Eliakim, Maaseya, Mijamin, Michaya, Eljoena, Zecharia, Hanania mit Trompeten. Und Maaseya, Shemaya, Eleazar, Uzi, Jochanan, Malkiya, Elam und Ezer. Und die Sänger standen laut, sangen laut und Jisrachia stand ihnen vor. Also, erster Vers, Eliakim und Co., die Priester alle, mit Trompeten. Denn es gab die besonderen Trompeten, die für die Priester da waren. Die silbernen Trompeten. Die dafür da waren, wenn das Volk aufbrechen sollte. Jetzt geschieht der Aufbruch. In diesem Fall aber tatsächlich nicht, dass Israel in den Krieg ziehen soll, und zwar mit Schwertern gegen den Feind, sondern geistlich in den Krieg ziehen. Jetzt stehen sie auf, jetzt fängt der Aufbruch an. Man sieht es vielleicht noch nicht, aber er fängt jetzt an. Die Posaunen spielen, die Trompeten blasen. Jetzt sammelt sich das Volk, sie kommen zusammen, um loszuziehen. Gemeinsam für den Herrn, gemeinsam wieder das Land aufzubauen und einzunehmen im Namen Gottes. Wie das dann kommt, kommt noch in den letzten Versen des Kapitels dann, wenn wir dann mal soweit sind. Genau, die Namen guckt ihr selber an. Dann eben die anderen Namen, Maaseya, Shemaya, Eleazar, Uzi, Jonathan, Malkija, Elam und Ezer. Die sind jetzt nochmal in dem nächsten Vers. Die Sänger sangen laut und Jisrachja stand ihnen vor. Den Namen möchte ich gerne noch einmal besonders rausheben, also übersetzen. Jisrachja. Das Wort Sarach heißt aufgehen. Nicht wie die Tür aufgeht, sondern wie die Sonne aufgeht. Also Mizrach ist der Osten. Der Ort des Aufgangs. Der Morgen. Jisrachja heißt, der Herr geht auf. Denn Gott selber ist unsere Sonne. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Haben wir das schöne Lied, Sonne der Gerechtigkeit, geh auf zu unserer Zeit. Und tatsächlich dann im Gegenzug dazu noch, dass auch selber wir das Licht sind, also diese Sonne, die aufgehen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das singen Deborah und Barak in Richter 5, nachdem der große Sieg errungen ist. Worum geht's, wenn dieser Mensch, Jisrachja, der Herr geht auf oder wird aufgehen, wenn der den Sängern vorsteht? Unser Lobgesang bringt Gott hervor. Natürlich ist Gott da. Jesus ist sowieso schon da. Aber wenn ich ihm singe, dann bringe ich ihn auf eine ganz besondere andere Art und Weise her. In Psalm 22 heißt es, Gott thront oder wohnt in den Lobgesängen Israels. Ja, er ist zu finden in der Bibel, im Wort und Sakrament, aber auch im Lobgesang. Da, wo wir von ihm singen, gerade da, wo wir von seinem Wesen singen und von seinem Opfer und von seiner Auferstehung, da ist er da. Da drin wohnt er. Manchmal vernachlässigen wir das zu sehr. Manchmal vernachlässigen wir das andere zu sehr. Also ja, geht es auch wieder darum, die Balance zu halten. Ganz wichtig eben hier nochmal. Bei der Mauereinweihung, Yisrachja, der Herr geht auf. Warum? Weil die Sänger da sind. Das ist das Wichtige. Darum ist dieser Name da. Der letzte Vers für diesen Abschnitt, aber wir gehen dann noch weiter. Vers 43. Und es wurden an diesem Tage große Opfer dargebracht. Und sie waren fröhlich. Denn Gott hatte ihnen große Freude gemacht, so dass sich auch Frauen und Kinder freuten. Und man hörte die Freude Jerusalems schon von ferne. Also, große Opfer wurden dargebracht. Stiere, Schafe, Böcke, Widder, alles Mögliche wurde dargebracht. Alles, also mitunter jeder, der sich was leisten konnte, hat es auch noch dargebracht. Die Mächtigen des Volkes haben Opfer dargebracht. Alles Mögliche. Und diese Opfer, die Opfer, die beschreiben alles. Also das Wort hier im Hebräischen, Sawach, das heißt, er kann jedes Opfer sein. Kann das Dankopfer sein. Das kann das Sünd- und Schuldopfer sein. Das kann das Friedensopfer oder Dankopfer sein. Jedes einzelne Opfer. Und jedes einzelne dieser Opfer verweist ja ganz besonders auf eine besondere Art und Weise auf Jesus. Da ganz, also kann man ganz viel studieren in 3. Mose 1 bis 7, wo die Opfer da sind, gerade die blutigen Opfer, die immer zusammen sind mit Trank- und Speisopfer. Ganz kurz, das Brandopfer zur Ehre Gottes, das Tier wird komplett verbrannt, nichts bleibt übrig, in Verknüpfung mit dem Johannesevangelium. Jesus hat sich ganz Gott dahingegeben. Zu seiner Ehre. Und das ist das Opfer, wie wir unser Leben selber auch darbringen sollen. Nichts bleibt mehr davon übrig, nur noch Gott. Nicht mehr ich, nur noch Gott. Ja, Gott gebraucht mich mit meinen Macken und allem, aber nicht mehr auf dem, was ich mache, sondern ich sage, okay, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wenn du sagst, dass ich jetzt für diesen Menschen beten soll, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich beten soll, und wenn ich denke, das bringt doch sowieso nichts, ich mache es trotzdem. Und dann ist Gott in der Bringschuld. Weil ich habe mich verleugnet, weil, nee, ich sage nicht mehr, ich mache das, sondern Gott macht es durch mich. Dann das Dankopfer oder Friedensopfer, bei dem nicht nur der Priester einen Teil abbekommt, sondern auch derjenige, der opfert, und der darf dann allen möglichen anderen davon abgeben. Und dadurch haben Priester, Opferer, die er einlädt, und Gott gemeinsam Tischgemeinschaft. Und Tischgemeinschaft bedeutet, wir stehen füreinander ein. Zum einen werden wir einander ähnlich, weil wir das gleiche essen. Und zum anderen stehen wir nun füreinander ein. Selbst wenn ich meinen Part nicht ordentlich einhalten kann, Gott hält seinen Part. Finde ich besonders schön beim Abendmahl zu sehen. Jesus hatte mit seinen Jüngern Tischgemeinschaft. Hintendran sind ihm alle davon gelaufen, haben ihn alle im Stich gelassen. Selbst Petrus, der hinterher ist, und Johannes, der halt irgendwie noch reingeschlüpft ist, keiner hat ihn verteidigt. Und er hat trotzdem gesagt, ich gehe für euch in den Tod, weil ich mit euch Tischgemeinschaft hatte und ich bringe euch dahin. Und dass, wenn wir Abendmahl feiern, wie auch heute wieder, dürfen wir wissen, das macht er. Er steht für uns ein. Dann Sündopfer, das ganz allgemein für meine Sünden. Wenn ich etwas begangen habe, damals tatsächlich nur das, was ich unwissentlich begangen habe. Das Evangelium geht sogar auf das, was ich wissentlich getan habe. Wenn es mir leid ist und alles Mögliche, wird dargebracht. Und alles geht raus aus der Stadt. Deswegen hat Jesus auch draußen vor der Stadt leiden müssen. Alles ist beglichen. Mit dem Unterschied, dass damals die Sünden bedeckt waren vom Blut Jesu, und heute ist die Sünde abgeschafft. Hebräer 9, 27. Und noch das Schuldopfer, wenn ich mir was zu Schulden habe kommen lassen, dann gebe ich noch was dazu. Und auch das hat Jesus getan, als er gestorben ist. ganz besonders schön zu sehen im Matthäus-Evangelium, das ist gerade auch nochmal die wichtige Verbindung, also Dankopfer ist mit dem Lukas-Evangelium, Sündopfer ist mit dem Markus-Evangelium und Schuldopfer mit Matthäus-Evangelium. Als Jesus starb, kam dieses Erdbeben und die Gräber öffneten sich. Und dann, als Jesus wieder auferstanden ist, sind alle möglichen Leute auch auferstanden. Also Jesus hat den Tod schon so weit besiegt, dass ein paar Leute schon auferstanden sind. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob die dann wieder bei den Leuten herumgelaufen sind und nochmal gestorben sind oder ob sie dann, nachdem sie etlichen Leuten erschienen sind, ob sie dann mit Jesus aufgefahren sind. Das weiß ich nicht. Das steht nämlich nicht in der Bibel. So, das sind die Opfer, die dargebracht wurden. Viele Opfer. Von allen Arten. Und sie waren fröhlich. Das ist ja das, was bei der großen Bibelstunde in Kapitel 8 der Fall war. Die Leute haben geheult. Warum? Weil sie zum einen ihre Sünde erkannt haben und zum anderen erkannt haben, wie gut Gott ist. Und dann haben Esra und Nehemiah gesagt, jetzt seid fröhlich, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Warum sind sie fröhlich? Denn Gott hatte ihnen große Freude gemacht. Welche große Freude? Allein schon, dass die Mauer wieder steht. Dass Jerusalem jetzt endlich bewacht ist. Dass endlich wieder alles gut wird, dass jetzt dieser Neuaufbruch geschieht. Darum ist Freude da. Diese Freude darf sich bei mir auch zeigen, selbst wenn es bei mir noch nicht alles so gut ist, wie ich es gerne hätte. Aber diese Freude ist da. Wie ist diese Freude dann auch gerne da? Wenn ich daran denke, was diese Opfer für mich bedeuten, was Jesus dadurch für mich getan hat. Ich finde es jetzt ganz besonders nett, wenn es dann hier heißt, sodass auch Frauen und Kinder sich freuten. Kinder kriegt man ganz schnell begeistert. Wobei, vielleicht war es dann in dem Fall schwierig mit den ganzen Opfern und so weiter. Ich weiß es nicht. Aber auch die Frauen und Kinder haben sich gefreut. Nicht, also in dem Fall tatsächlich zu sagen, es ist nicht nur eine Sache der Männer, das machen wir und ihr Frauen und Kinder bleibt draußen, sondern alle haben sich gefreut. Denn in der damaligen Gesellschaft war es ganz wichtig, dass die Männer das vorangebracht haben. Sollte es heute eigentlich auch sein, bloß sitzen bei uns die Männer ganz oft auf ihrem Hintern und machen nichts. Da müsste man fast sagen, die Frauen machten und sogar die Männer konnten sich mit freuen. Also, aber da, die Männer waren so begeistert, dass es die Frauen und Kinder mitgerissen hat. Und man hörte die Freude Jerusalems schon von fern. Das muss genial gewesen sein. Also, lautes Singen, lautes Juchzen, lautes Trompeten und man hat es von fern schon gehört, weil es so laut war und sie standen dort alle an diesem einen Ort, also oh, herrlich. Und das ist auch, wenn Gott diesen Aufbruch schenkt und sich wirklich alle aus den Generationen, Männer, Frauen und Kinder freuen können über das, was Jesus getan hat, über sein Opfer und Gott uns die Freude darüber schenkt, das kriegt man bis in die Ferne mit. Und in Zeiten des Internets kriegt man es bis auf die andere Seite der Erde mit. Vielleicht dann sogar noch auf die Raumstationen. So, jetzt kommt der nächste Abschnitt. Vers 44. Zu der Zeit wurden Männer über die Kammern bestellt. Für die Vorräte, für die Abgaben, Erstlinge und Zehnten, um in ihnen die Anteile von den Äckern und die Städte herzusammeln, die nach dem Gesetz für die Priester und Leviten bestimmt waren. Denn Juda hatte seine Freude an den Priestern und Leviten, die ihm abstanden. Da hört der Vers auf und dann geht es gleich noch weiter. Also, zu der Zeit, als man die Mauer angefangen hat einzuweihen, hat man auch Leute bestellt für die Vorräte. Welche sind das? Abgaben für den Tempel. Abgaben heißt einfach freiwillige Abgaben. Dann gab es noch andere. Erstlingsfrüchte. Die drei Erstlingsfeste. Passa, Shavuot, also Pfingsten, und Sukkot. Die drei Feste, wo sich zwei schon in Jesus erfüllt haben und das dritte kommt dann nochmal. Das sind die Erstlingsfrüchte, also wo man dann halt die erste Frucht gibt, weil man das erste und beste Gott gibt und damit die anderen versorgt. Dann der Zehnt, ich gebe den zehnten Teil von dem, was Gott mir gegeben hat. weil ich sage, ich vertraue ihm, dass er mich mit 90% besser versorgt als mit 100%, wenn ich ihm und seinen Menschen den Zehnten dafür gebe. Dass die selber versorgt sind, damit sie am Altar dienen können. Also Erstlinge, Zehnte, die Anteile von den Äckern und die Städte zu sammeln, also alles, was dort in den Städten und so weiter, was die nach Jerusalem bringen, das wird dort gesammelt. Und das Schöne ist auch nochmal, Juda hatte seine Freude an den Priestern und Leviten, die im Amt standen. Die fanden es gut, dass die Leute da waren und haben deswegen auch gern gegeben. Und jetzt geht's weiter. Also, Vers 45, dass sie den Dienst Gottes und den Dienst der Reinigung versahen. Also, was machten die Priester? Haben am Haus Gottes gedient und auch die Reinigung. Reinigung hatten wir am Anfang von heute Abend nochmal Blut und Wort. Und auch die Sänger und Torhüter taten nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo. Da müssten wir jetzt nochmal ganz tief einsteigen in 1. Chronik, die letzten Kapitel und Anfang von 2. Chronik, um das nochmal genauer nachzugucken. Das lassen wir heute. Ganz grob, Priesterordnungen und was die Leviten zu tun hatten. So. Denn schon, das ist jetzt Vers 46, denn schon zu den Zeiten Davids und Asafs wurden die Vorsteher der Sänger eingesetzt, um Gott zu loben und zu danken. Also, was hatte David damals noch gemacht? Er hat die 24 Leviten und Priester sortiert und dann auch noch ganz klar gesagt, ihr seid Sänger, ihr seid Torhüter, ihr seid die und die und diejenige und ihr kümmert euch darum. Die Vorsteher der Sänger waren Asaf, Jedutun und die Söhne Korach. Heman war von den Korachitern, genau. Wenn man Heman übrigens auf Englisch ausspricht, ist er He-Man. Also diejenigen von euch, die vielleicht damit aufgewachsen sind, He-Man ist der einzige Superheld, der in der Bibel vorkommt. Die hat David aufgeteilt. Warum? Weil Gott ihm eingegeben hat, wie er es machen soll. Denn die Stiftshütte war schon ein Abglanz des Tempels im Himmel. Der Tempel in Jerusalem, den David mit finanziert hat, den Salomo dann hat aufbauen lassen, der ist auch ein Bild für den Tempel im Himmel, ein Abglanz von dem. Und Gott hat gezeigt, so soll es auf Erden ablaufen, weil es im Himmel auch ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was im Tempel los ist, soll im Tempel im Himmel los ist, soll im Tempel auf Erden auch so sein. Was im Tempel Gottes ist im Himmel, soll auch bei uns in der Gemeinde so sein. Könnt ihr mal genau gucken, was ist im Himmel der Fall und was sollte dann bei uns auch der Fall sein. Etliche Dinge, die noch nicht der Fall sind. Und manche Dinge werden sich auch tatsächlich erst klären, wenn Jesus wiederkommt. Also, um nicht zu großen Druck aufzubauen. Wir haben noch einen Vers für dieses Kapitel und dann sind wir für heute durch. Vers 47, und zur Zeit Zerubabels und zur Zeit Nehemias gab ganz Israel den Sängern und Torhütern Anteil an den heiligen Gaben Tag für Tag. Denn Israel gab das Geheiligte den Leviten. Die Leviten aber gaben davon den heiligen Anteil den Söhnen Aaron. Also nochmal ein bisschen aufgeteilt. Zur Zeit Zerubabels, das heißt, das ist die Zeit, wo sie zuerst zurückgekehrt sind. Deswegen ist auch ganz viel in diesem Buch nochmal wiederholt worden aus der Zeit. Zerubabel, der Sohn Davids, eben als Bild für Jesus. Und zur Zeit Nehemias. Nehemia als Bild für den Heiligen Geist. Zu der Zeit vor, bin ich selber gerade wieder überfragt, wie viele Jahre es nun her waren, aber vor über 100 Jahren und auch jetzt, macht das Volk. Beide Male bei diesem Aufbruch. Und was machen sie? Die Volksmenge, gibt den Sängern und Torhütern Anteil an den heiligen Gaben. Und wie oft? Tag für Tag. Jeden Tag aufs Neue. Unser tägliches Brot gib uns heute. Oder man kann es übersetzen, unser vergommenes Brot gib uns Tag für Tag. Tag für Tag werden wir neu versorgt von Gott. Und Tag für Tag sollen wir auch diejenigen versorgen, die sich um das Wort Gottes einsetzen. Natürlich jetzt so, wir bei uns haben die Pastoren ein monatliches Gehalt. Von dem her ist dann schon ganz praktisch, wenn wir einfach uns dran halten, halt hinten vielleicht monatlich zu spenden, aber trotzdem da dran zu bleiben, zu gucken, ja, ich versorge, und dann aber auch zu wissen, es reicht dann auch für jeden Tag. Also das hängt ja auch damit zusammen, dass halt das Gehalt für den Pastor wirklich so passt, dass er für jeden Tag sagen kann, ich habe genug, um mich und meine Familie zu versorgen und obendrein noch was für Gott wiederzugeben. Und denn Israel gab das Geheiligte, also Erstlinge und Zehnte, den Leviten. Haben sie zum einen in deren Städte gebracht, zum anderen nach Jerusalem. Die Leviten aber gaben davon den heiligen Anteil den Söhnen Aaron. Also die Leviten sollten ja selber nochmal den Zehnten geben. Damit sie selber auch nochmal erleben konnten, wir müssen auch geben. Wir müssen auch lernen zu geben. Die Priester, die waren dann eigentlich diejenigen, die am meisten davon profitiert haben. Am allermeisten der hohe Priester, aber von dem her auch ganz praktisch, weil der hatte die ganze Last des Volkes an einem Tag des Jahres, nämlich am Yom Kippur. Von daher war das auch nicht verkehrt, dass er das gemacht hat und dass er dann das Allerbeste bekommen hat. Und der hohe Priester eben als Bild für Jesus, der von uns auch das Allerbeste bekommen soll. Wie oft gebe ich ihm nur das Schlimme? Oder das, wo ich selber sage, ah ja, hier, das habe ich noch ein bisschen übrig. Und es geht nicht darum, dass ich mich jetzt zwinge dazu, sondern dass mein Herz erfüllt wird von der Freude und dass ich sage, jetzt gebe ich dir gerne alles. Weil du dich ganz für mich dahin gegeben hast, kann ich mich jetzt auch ganz für dich dahin geben. Und ich gebe gerne von meinem Gehalt, von dem, was mein Garten hergibt, gebe ich den Leuten Gottes. Die geben dann auch nochmal davon weiter, damit das Reich Gottes weitergeführt werden kann. Denn das ist ja das Wichtige, vor allem in der Zeit damals gewesen. Die Leviten und Priester konnten ja in der Zeit, in der sie im Tempel gedient haben, nicht selber sich versorgen. Dadurch, dass sie nicht auf ihrem eigenen Acker gearbeitet haben, weil sie sich ganz Gott hingegeben haben. Und Gott sagt, wer mir ganz dient, der wird auf andere Weise versorgt. So, das war's für heute. Und jetzt, wenn ich mir das angucke, das nächste Kapitel, schaffen wir hoffentlich in den nächsten 2 Abenden bei meinem Tempo, das wir jetzt hatten. Also mal gucken, vielleicht wird es tatsächlich noch in diesem Monat etwas. Das finden wir dann heraus. Jetzt kommen wir gemeinsam an den Tisch des Herrn. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für das, was du für uns getan hast, wir danken dir für den Aufbruch, den du auch heute schenkst. Gerade wenn wir heute zu deinem Tisch kommen, Brot und Wein, dass du uns wieder zusagst, du schaffst heute den Aufbruch. Heute fängt es neu an. Heute ist dein Leben ganz neu mir geweiht. Heute, dass wir dem Gesang hinterherziehen und dass wir ankommen bei deinem Opfer und wissen, von hier an, da geht es weiter. Und dass man unseren Gesang weit hört und wir dadurch frei sind zu geben, alles zu geben, was du uns aufs Herz legst. Amen.